Ja, dann kommen wir jetzt zu dem zweiten Teil und er ist, wie die anderen Male auch, wieder auch mit Lichtbildern. Da geht es ein klein wenig um die Völker der Bibel, besonders natürlich auch um die, die jetzt hier im Buch Hiob erwähnt werden. Ich werde aber nicht nur was sagen über die geistliche Bedeutung der Völker, sondern überhaupt mal die Frage stellen, wie viele Menschen gab es eigentlich überhaupt zur Zeit von Hiob? Und wie viele Menschen gab es überhaupt zur Zeit von Noah? Und ist das Ganze überhaupt praktikabel? Also es gibt zwei Folien, die haben jeweils eine mathematische Formel da drauf. Ich hoffe, ihr kriegt keinen Schock. Aber ihr seht alle so fröhlich aus, habt ihr sicherlich alle eine 2 in Mathe. Dann kriegen wir das locker hin. Also es geht um 4 Punkte. Das eine ist eben die Welt in einem Kleeblatt. Da geht es auch ein klein wenig um ein paar Landkarten. Dann Völker von Noah, Fragezeichen, die Zeit der Patriarchen oder ich kann auch sagen die Zeit bis Hiob so ungefähr und dann eben die Völker, die auch im Buch Hiob erwähnt werden. Man ist vielleicht ganz erstaunt, aber da kommen tatsächlich einige vor und die Frage ist natürlich schon berechtigt, ist das überhaupt möglich? Wenn man sich 2 Stellen aus der Bibel anguckt, ganz interessant, so spricht der Herr, dieses Jerusalem, inmitten der Nation habe ich es gesetzt und Länder rings um es her. Als der Höchste den Nationen das Erbe austeilte, als er voneinander schied die Menschenkinder, da stellte er die Grenzen der Völker fest, nach der Zahl der Kinder Israel. Das sind 2 ganz interessante Verse, einmal aus Hesekiel und einmal aus 5. Mose 32, die uns zeigen, dass Israel, das Volk Israel, der Mittelpunkt nach den Gedanken Gottes ist. Die Bibel sagt nicht, dass das der geografische Mittelpunkt ist, aber es ist im Endeffekt, ich sage mal, ein moralischer Mittelpunkt. Denn eins darf man auch nicht vergessen, dass in Jerusalem auch das Kreuz stand, wo Jesus Christus eben selbst gekreuzigt worden ist. Aber der Bezugspunkt für alles ist das Volk Israel. Also ich finde das sehr interessant, diese Stelle aus 5. Mose 32, Vers 8. Da stellte er die Grenzen der Völker fest nach der Zahl der Kinder Israel. Das heißt, er hat zuerst einmal sozusagen den Kindern Israel das Land gegeben, das er ihnen geben wollte. Und drumherum hat Gott die Völker gesetzt. Aber er spricht von den Völkern. Aber wenn es um sein Volk geht, dann spricht er von den Kindern Israel. Und das zeigt direkt, dass er eine persönliche Beziehung zu diesem irdischen Volk hat. Und wie viel mehr gilt das dann natürlich jetzt in unserer Zeit, in der Zeit der Gnade, wo wir eben jetzt das himmlische Volk Gottes sind. Aber diese beiden Stellen hatten eben zur Folge, dass Landkarten entsprechend gezeichnet wurden. Und was man im Mittelalter hatte, so um 1200, um 1300 nach Christus, waren in der Regel solche Radkarten. Hier in der Mitte ist Jerusalem. Man kann das nicht so gut erkennen, hier unten ist Bamberg. Also die Karte, die ist geostet. Ja, das heißt im Endeffekt, hier oben ist Osten und nicht Norden. Das muss man bei diesen alten Karten immer berücksichtigen. Die Sonne ging natürlich im Osten auf. Und so ist natürlich völlig klar, dass diese Karten nach Osten gerichtet sind. Karten, die eingenordet sind, gibt es noch nicht in jener Zeit. Aber hier hat man so ein schönes Bild. Das Zentrum von allem, von der total bekannten damaligen Welt, das ist dann im Endeffekt wirklich hier ist Israel. Der Tempel ist da dargestellt und drumherum liegen dann die anderen Länder und eben nochmal, das ist hier Germanien, also Deutschland mit Bamberg und diesen Städten, auch wenn man es nicht so gut erkennen kann. Hier sieht man eine andere Karte, Mappa Mundi, ist auch aus dem 13. Jahrhundert. Auch die Karte ist im Endeffekt geostet, hier oben ist der Osten. Hier oben ist übrigens ein Porträt von Jesus Christus, der auf seinem Thron sitzt. Und hier an dieser linken Seite, das ist aber zu seiner Rechten. Das darf man ja nicht vergessen. Ja, die Person guckt uns ja an und dann ist hier seine Rechte, also auf der Karte natürlich von uns gesehen links, ist dann eben, sind die Gläubigen dargestellt, die halt in der Ewigkeit bei ihm in der Herrlichkeit sein werden. Auf der anderen Seite der Karte, man kann das leider sehr schlecht jetzt erkennen, sind die Ungläubigen dargestellt, entfernt von ihm, ewig getrennt von Gott. Und nochmal, ich muss das nochmal wiederholen, was ich vorhin sagte, es gibt eben nur zwei Möglichkeiten, entweder bin ich ein Kind Gottes oder ich bin ein Feind Gottes. Also entweder ist Jesus Christus mein persönlicher Retter und ich besitze das ewige Leben und werde in der Ewigkeit bei Gott sein, oder ich bin ewig getrennt von Gott, einen Mittelweg gibt es nicht. Und jeder trifft die Entscheidung hier auf dieser Erde. Für Gott entscheiden kann man sich nur, solange man lebt. Danach ist es für ewig zu spät. Das sollte schon eine ganz ernste Sache sein, dass man diese lebenswichtige Entscheidung nicht auf die lange Bank schiebt. Ich habe das hier mal ein paar wichtige Sachen beschriftet. Also hier in der Mitte ist wieder der Tempelplatz, Jerusalem, hier ist das Rote Meer. Hier sieht man Konstantinopel, hier Italien und England, wie heute auch, ganz am Rand. Also irgendwie schon fast eine prophetische Bedeutung auf dieser Karte hier. Hier unten ist dann Afrika. Also so sind diese Karten, diese Weltkarten aufgebaut. Aber aufgrund von Hesekiel 5, das Zentrum ist das Volk Israel. Das Zentrum ist die Hauptstadt. Man hat es hier zur geografischen Mitte erklärt. Noch einmal, das ist nicht das, was Hesekiel oder 5. Mose 32 unbedingt sagen. Es geht da mehr um das moralische Zentrum, um das geistliche Zentrum, um die Entfaltung der Ratschlüsse Gottes. Oder eine der bekanntesten Karten überhaupt, die Welt in einem Kleeblatt. Wir haben hier Europa, wir haben hier Asien, hier ist Afrika und die Karte ist mittlerweile schon genordet. Sie stammt auch ungefähr aus dem 16. Jahrhundert. Und hier in der Mitte natürlich ohne Frage die Stadt Jerusalem. Also das ist im Endeffekt so, wie die Menschen im Mittelalter die Welt sahen. Und noch einmal, die Bibel zeigt uns, dass dieses Volk im Alten Testament der Mittelpunkt der Ratschlüsse Gottes ist. Aber es ist die ganz große Frage, gab es damals überhaupt Völker? Gab es überhaupt zur Zeit Noahs schon Völker? Gab es überhaupt viele Menschen, als Noah lebte und als Noah die Arche baute? Das ist natürlich mal ein Punkt, da muss man mal kurz drauf zu sprechen kommen. Die Bibel gibt uns nicht allzu viele Hinweise, aber wir haben schon Hinweise, dass es dort wenigstens kleinere Völker oder auch so Stadtvölker geben musste. Es gibt die Stadt Hanoch, die wurde von Hanoch gebaut. Und 1. Mose 4 sagt ganz klar, dass die Stadt auch den Namen des Erbauers trug. Darum habe ich sie die Stadt Hanoch genannt. Und wenn es natürlich wirklich eine Stadt war, dann müssen da schon ein paar Leute auch gelebt haben. Dann haben wir Jubal, das ist der Vater der Zeltbewohner, also der Nomadenvölker und damit auch der Herdenbesitzer. Also muss es schon in der Zeit vor Noah größere Völker gegeben haben, die eben Nomaden waren, das heißt, die mit ihren Tieren durch das Land zogen. Es gab Jubal, Vater der Musiker, also es muss auch schon eine größere Gruppe von Menschen gegeben haben, die im Endeffekt Musiker gewesen sind. Und natürlich Tubal-Kain als Vater der Schmiede. Das heißt also, wir finden schon in 1. Mose 4, und sie stammen alle aus der Linie Kains, finden wir also schon, dass einige Völker erwähnt werden. Die Frage ist, ist das tatsächlich möglich, dass von Adam und Eva bis zu der Zeit von Noah, dass da schon so viele Menschen auf dieser Erde lebten, dass wir schon von Völkern und auch von Städten tatsächlich sprechen können. Also man natürlich jetzt einen bibelkritischen Theologen fragt, der wird das alles in Frage stellen. Und er wird im Endeffekt sagen, zu jener Zeit gab es vielleicht eine Handvoll Menschen. Wenn es natürlich so viele Menschen gibt, ist es klar, dass wir nicht unterschiedliche Völker haben können. Was haben wir für Angaben? Leider sehr wenige. Aus der Linie Kains wissen wir fast überhaupt nichts. Das Lebensalter der Nachkommen Kains ist nicht bekannt. Wir wissen nicht, wie alt die Menschen aus seiner Linie wurden. Wir wissen das aus der Linie Seths. Da werden uns im Endeffekt die Altersangaben gegeben bis zur Zeit von Noah. Aber aus der Linie von Kain finden wir das nicht. Wir wissen auch nicht, wie viele Generationen zwischen Kain und Noah liegen. Also nochmal, was die Linie Seth anbetrifft, können wir sie nachzählen. Aber auch da wissen wir es nicht genau, weil im Lukas-Evangelium einige Namen erwähnt werden, die wir dort gar nicht in der Völkertafel finden. Auch ist die Anzahl der Nachkommen unbekannt. Und über Kindersterblichkeit lesen wir ebenfalls nichts in 1. Mose 1 bis 3. Da die Menschen viel älter wurden, waren sie wahrscheinlich gesundheitlich robuster. Aber Lamech hat doch einen Mann erschlagen und sogar einen Jüngling. Er hat im Endeffekt zwei Menschen ermordet. Also man sieht schon, dass auch die menschliche Rasse im Endeffekt dezimiert wurde durch Gewalteingriffe. Bei der Linie Seth haben wir etwas mehr an Angaben. Es werden dort 9 Generationen erwähnt. Wenn ich noch den einen Namen aus dem Lukas-Evangelium mit dazu nehme, dann kämen wir auf 10 Generationen. Aber es kann auch sein, wir haben das ja mal gesehen, als wir uns darüber unterhalten haben, dass im Endeffekt noch mehr Geschlechter dazwischen liegen. Dann können wir schon entnehmen, dass jeder Nachkomme in der direkten Linie Seths wenigstens 6 Kinder hatte. Denn es heißt dort regelmäßig in 1. Mose 5 und so lebte, nachdem er den und den gezeugt hatte, so und so viele Jahre. Und dann zeugte er Söhne, und das Wort steht im Plural, das sind im Hebräischen mindestens 3. Und Töchter, das steht auch im Plural, sind ebenfalls mindestens 3. Das heißt, man könnte davon ausgehen, dass jeder in dieser Linie wenigstens 6 oder 7 Kinder hatte. Wenn ich dagegen mir noch ein paar andere Stellen angucke, dann kann man lesen, dass Hiob 30 Kinder hatte. Zuerst 10 und später kamen nochmal 20 dazu in Kapitel 42 am Ende der Prüfung. Noah hatte allerdings nur 3 Söhne, Keturah hatte allerdings 6 Söhne und wahrscheinlich sind 33 die beiden Extreme. Und es gibt noch mehr Beispiele in der Bibel, wo wir Frauen oder Männer finden, die 6 Söhne oder Kinder hatten. Also ein ungefährer Mittelwert, den man daraus errechnen kann, der liegt dann bei 10. Das eine Familie damals, die ja nun auch doch älter geworden sind, ungefähr 10 Nachkommen hatten. Was wir noch wissen, ist aufgrund von 1. Mose 6, dass die 6. Generation nicht mehr lebte, als Noah seine Söhne zeugte. Ja, wir haben ja die Altersangaben, wir wissen, wann sie starben, wir wissen, wann Noah lebte, wann er seine Söhne zeugte und wissen eben daher, welche Generation nicht mehr lebte, als Noah sie zeugte. Also ungefähr hier zu diesem Zeitpunkt zeugte Noah seine Söhne. Etwa 100 Jahre später fand die Sintflut statt und man sieht, dass dann hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Generationen dazwischen dann schon verstorben sind. So, das sind also die Angaben, die wir haben. Und mit solchen Angaben kann man jetzt mal versuchen, ein klein wenig auszurechnen oder abzuschätzen, wie viele Menschen damals in der Zeit von Noah lebten. Ich mache das nur ganz kurz, damit keiner geschockt ist. Also wir gehen mal aus von Adam und Eva und wir stellen uns vor, sie hatten 6 Nachkommen, 3 Jungen und 3 Mädchen. Wir gehen davon aus, dass die Verteilung ungefähr 1:1 ist. Dann gibt es also in der nächsten Generation 6 Kinder. Jeder von denen hat wieder 6 Nachkommen, haben wir in der Folgegeneration 18. Das gleiche Spielchen noch einmal haben wir in der Folgegeneration 54. Jetzt brauche ich nur die gesamten Zahlen zu addieren und dann komme ich im Endeffekt zu der Summe der Menschen, die ungefähr in der Zeit von Noah lebten. Wenn man das macht, ich überspringe das jetzt besser, so, dann kommen wir zu dem Ergebnis. Je nachdem, ob ich jetzt von 6 Kindern oder von 10 Kindern ausgehe, lebten zur Zeit von Noah zwischen 56.000 bis 4,8 Millionen Menschen auf dieser Erde. Man ist vielleicht darüber erstaunt, aber man sieht, wie immens schnell das geht, bei so vielen Generationen und bei einer Zeitspanne von ungefähr 1.500 Jahren oder vielleicht auch 2.000 Jahren, die dazwischen liegen. Und wir werden gleich noch sehen, was das für eine interessante Folge hat, wenn man von Evolution ausgehen würde. Wenn man nämlich dann von einer sehr alten Erde ausgeht und von Menschen, die vielleicht vor 1 Million Jahren sich aus dem gemeinsamen Vorfahren des Affen abgetrennt haben, dann müsste man sich die Frage stellen, wo sind all die Menschen, die in jener Zeit lebten? Ja, das gucken wir uns aber gleich noch etwas an. Also das heißt also, zur Zeit von Noahs lag die Anzahl der Menschen ungefähr in dieser Größenordnung und man sieht, dass man dort von einzelnen Völkern sprechen kann. Natürlich keine Völker wie heute die Chinesen, die aus 1,5 Milliarden Menschen bestehen, aber immerhin Völker, die vielleicht aus 10.000 oder 20.000 Menschen zum Teil bestanden. Das heißt, das, was wir dort im ersten Buch Mose finden, dass es diese verschiedenen Künstlergruppen gab, dass es im Endeffekt die Schmiedekunst gab, dass es Nomadenvölker gab, dass es auch Städte gab, wo einige Menschen und nicht sehr wenige wohnten, das deckt sich wunderbar mit dem, was wir auch im weiteren Text des Alten Testaments finden. Also man kriegt dann hier so eine typische Populationskurve. Ich habe die hier oben bei der 8. Generation abgebrochen, weil das sonst so hoch laufen würde, dass man die zweite Möglichkeit mit 6 Nachkommen nicht mehr sieht. Aber man sieht, glaube ich, doch den Unterschied, ob einer 10 Kinder hat, die Familien im Schnitt, oder ob sie 6 Kinder haben. Das hat schon einen dramatischen Einfluss. Gut, die genaue Zahl werden wir nie klären können, ist auch nicht wichtig. Ich möchte einfach nur zeigen, dass es möglich ist, dass es Völker gab und dass das alles nicht im Widerspruch zu dem steht, was wir im Alten Testament finden. Auch wenn das heute oft behauptet wird und auch in den Schulen gelehrt wird, dass das im Endeffekt alles nicht wahr ist, was dort im ersten Buch Mose oder halt in der Genesis steht, wie man etwas moderner sagt. Jetzt gehen wir in die Zeit nach der Sintflut. Haben wir da eine Möglichkeit, irgendwie auszurechnen, wie die Menschen sich damals vermehrt haben, in welcher Menge? Wir haben einen ganz interessanten Hinweis und der bezieht sich auf das Volk Israel. Wir wissen nämlich, dass das Volk Israel in Ägypten mit ungefähr 70 Menschen begann. Ich will jetzt mal nicht auf die Frage zu sprechen kommen, ob es jetzt 68 waren oder 75, das ist jetzt mal nicht so wichtig. Wir sagen mal mit ungefähr 70 Menschen. Und wir wissen, dass wir 430 Jahre später zogen 603.550 Männer aus. Und da sagt uns das zweite Buch Mose, dass diese Männer alle über 20 Jahre waren. Das heißt, diese Zahl von 603.000 bezieht sich nur auf Männer über 20 Jahre. Wenn wir davon ausgehen, dass es ungefähr genauso viele Männer wie Frauen in einem Volk gibt, dann haben wir jetzt schon 1,2 Millionen Menschen. Wenn wir dann davon ausgehen, was bei vielen eingeborenen Völkern der Fall ist, dass die Lebenden unter 20 Jahre ein Drittel des gesamten Volkes ausmachen, dann zogen also ungefähr 1,8 Millionen Menschen aus. 1,8 Millionen Menschen in ungefähr 430 Jahren. Dann kann man die Wachstumsrate bestimmen. Das will ich jetzt nicht genau erklären, wie es geht. Man kommt auf eine Wachstumsrate von ungefähr 0,023. So, die Zahl steht da jetzt sehr nackend und sagt natürlich nicht viel. Darum habe ich sie verglichen mit Wachstumsraten verschiedener afrikanischer Völker. Und man merkt, dass diese Zahl 0,023 absolut realistisch ist. Wir haben natürlich Völker, die vermehren sich viel, viel schwächer. Hier ist die Wachstumsrate 0,0038. Das heißt, innerhalb von ich glaube, 25 Jahren haben die sich von 2 Millionen auf 2,2 Millionen vermehrt. Aber hier habe ich eine Wachstumsrate von 0,023, genauso wie die, die wir in der Bibel bei dem Volk Israel ausgerechnet haben. Das heißt, für die Leute in Ghana, die haben sich, ich glaube 1930 sind die Werte, die haben sich innerhalb von 25 Jahren von 2,5 auf 4,5 Millionen Menschen vergrößert. Also so eine Wachstumsrate, wie wir sie dort gefunden haben, ist tatsächlich realistisch. Das gibt es. Und das zeigt uns auch wieder, dass solche Angaben in der Bibel absolut realistisch sind. Es wird ja schon mal gesagt, so große Völker gab es überhaupt nicht. dass da 2 Millionen Leute auszogen, das ist absoluter Unfug. Das Gegenteil ist der Fall. Man kann sehr einfach zeigen, dass das ohne weiteres möglich ist und dass 430 Jahre absolut genug ist für ein abgeschottetes Volk, um sich von 70 Menschen auf ungefähr 2 Millionen Menschen zu vermehren. Man denkt vielleicht, das wäre so eine große Zahl, das ist unmöglich. Aber es sind hier sehr moderate Wachstumszahlen, die wir haben. Jetzt habe ich ein anderes Experiment gemacht. Jetzt habe ich einfach mal die kleinste Wachstumsrate genommen, die es gibt. Und habe einfach mal gesagt, die Sintflut war vor ungefähr 4000 Jahren. Nein, die war 4000 vor Christus, also vor ungefähr 6000 Jahren. Und dann habe ich mit der kleinsten Wachstumsrate mal berechnet, wie viele Menschen wir dann heute auf der Erde haben müssten. Damit das Ganze nicht zu einfach ist, habe ich die Menschheit alle 500 Jahre um 50% reduziert. Das heißt, 50% sind durch irgendeine Katastrophe ausgestorben. Wenn man das Ganze macht, man fängt mit 4000 vor Christus an, wir fangen mit 6 Menschen an. Das sind die, die die Sintflut überlebt haben. Dabei habe ich jetzt Noah und seine Frau nicht mitgezählt, sondern ich bin von deren Nachkommen ausgegangen, die ja selbst Familien hatten, die auch Kinder gezeugt hatten. Dann haben wir schon um das Jahr Null, was es natürlich nicht gibt, das hätte ich in Anführungszeichen setzen müssen, 2,9 oder nach meiner 50%-Katastrophe 1,5 Millionen Menschen auf dieser Erde. Wenn wir noch etwas weiter gehen, hätten wir im Jahre 2000 ungefähr 1,5 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Nun, wir haben heute natürlich ungefähr 6 Milliarden Menschen, aber ich brauche nur noch 50 Jahre oder 100 Jahre zuzurechnen, dann bin ich bei ungefähr 3 Milliarden oder 5 Milliarden Menschen. Das heißt also, wenn ich von einer absolut kleinen Wachstumsrate ausgehe, von einer der kleinsten, die es im Endeffekt gibt, und dann noch alle 500 Jahre 50% der Menschen aussterben lasse, dann komme ich, oder alle 1000 Jahre habe ich das hier gemacht, dann komme ich immerhin zu dieser gewaltigen Anzahl. Nehme ich jetzt den Mittelwert, ich habe mal den Mittelwert hier ausgerechnet und mache das gleiche Spielchen damit und bin noch viel brutaler. Ich lasse im Endeffekt alle 500 Jahre eine Katastrophe über die Menschheit kommen, die sie auf 10% oder 1% dezimiert. Das heißt also, alle 500 Jahre kommt hier eine Katastrophe und dann sterben 99% der Menschen aus. Wenn man jetzt die mittlere Wachstumsrate nimmt und wir fangen 4000 vor Christus an, dann hätten wir schon 2000 vor Christus 3 Milliarden Menschen auf dieser Erde gehabt. Lasse ich 99% aussterben, hier habe ich immer nur 90% aussterben lassen, da war ich ja noch recht nett, also hier mache ich 99%, da muss man sich vorstellen, dann haben wir 500 vor Christus ungefähr 1,9 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Das heißt, wenn ich das durchrechnen würde, bis auf die heutige Zeit, hätten wir ungefähr 200 Billionen Menschen auf dieser Erde. So, das zeigt uns also, dass im Endeffekt der biblische Zeitrahmen, wenn ich von einer jungen Erde ausgehe und wenn ich davon ausgehe, dass vielleicht die Sintflut vor ungefähr 6000 Jahren stattfand, dann kann ich wunderbar erklären, wie ich ungefähr zu der Größenordnung von Menschen komme, die es heute auf der Erde gibt. Wenn ich dagegen das Ganze Hunderttausende von Jahren alt werden lasse, dann hätte ich heute auf dieser Erde Billionen von Menschen. Das ist nicht der Fall. Da muss man sich die Frage stellen, wo sind all die Menschen, die jemals hier auf dieser Erde gelebt haben? Das heißt also, wenn man sich diese einfachen Sachen mal anguckt, dann spricht das viel mehr für den biblischen Bericht als für eine, ich sag mal, uralte Menschheit im Endeffekt. Ich will mich da jetzt nicht weiter auf das Jahr festlegen, kann ich auch gar nicht. Also das ist nur mal so ein kleines Beispiel, um zu zeigen, dass die Bibel in sich völlig harmonisch ist und dass sogar die Zahlen, und es gibt noch andere Beispiele, die wir anführen können, dass das im Endeffekt absolut plausibel ist. Also die Bibel ist nicht irgend so ein Fantasiewerk, sondern die Bibel ist, was Zahlen anbetrifft, ein sehr realistisches Buch. Und ich glaube auch, dass es diese großen Völker, damals tatsächlich gab. Ja, auch die Assyrer, das war ein riesiges Volk. Das waren über 100.000 Mann, die dorthin zogen und Jerusalem belagerten. Auch wenn da manchmal gesagt wird, das kann nicht sein. Es spricht vom Prinzip her nichts und gar nichts dagegen. Also wir haben ja einen schönen Hinweis dafür, dass dieser Schöpfungsbericht und das im Endeffekt die biblische Urgeschichte, egal ob ich jetzt die 5 Bücher Mose nehme, einige Stellen aus den Psalmen oder das Buch Hiob, das ist absolut realistisch und das spiegelt auch die Wirklichkeit wider. So, wenn Hiob ungefähr 300 Jahre nach der Flut lebte, und ich rechne jetzt nochmal hier mit diesen Werten, dann lebten zur Zeit Hiobs ungefähr 8.000 Menschen auf dieser Erde. Unter der Berücksichtigung, dass die Familien viel mehr Nachkommen hatte, Hiob hatte zuerst 10 Kinder und auch ein höheres Alter erreichten als zur Zeit Moses, könnten sogar schon mehr als 100.000 Menschen die Erde zur Zeit Hiobs bewohnt haben. Das heißt, auch wenn man sich diese Sachen anguckt, da muss man ungefähr davon ausgehen, dass es in den Lebenstagen Hiobs ungefähr 100.000 Menschen auf dieser Erde gab. Und damit können wir auch schon wieder von verschiedenen Völkern sprechen. Und es werden in der Tat verschiedene Völker im Buch Hiob erwähnt. Wir haben zum einen die Sabäer und wir haben die Chaldäer. Und wir finden beides in Hiob 1. Ich will das jetzt doch mal immer kurz lesen. Ich habe hier wenigstens Licht, dann kann ich das auch. Also Hiob 1. Ich lese das mal eben vor. In Vers 15, da kommen nämlich die Sabäer. Da fielen Sabäer ein und nahmen sie weg. Das waren die Rinder und die Eselin. Ich lese doch mal Vers 14 noch. Da kam ein Bote zu Hiob und sprach, die Rinder pflügten und die Eselinnen weideten neben ihnen. Da fielen Sabäer ein und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwertes. Und ich bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Dann Vers 17, nach einer weiteren Katastrophe, dieses redete er noch, da kam ein anderer und sprach, die Chaldäer haben 3 Abteilungen gebildet und sind über die Kamele hergefallen und haben sie weggenommen. Und die Knechte haben sie mit der Schärfe des Schwertes erschlagen. Und ich bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Das heißt also, in Hiob 1 lesen wir schon von 2 Völkern, die wohl recht brutal waren, die Sabäer und die Chaldäer, die kamen und eben einen Teil des Besitzes von Hiob töteten und raubten. Dann haben wir 3 andere Völker, das sind die 3 Freunde bei Hiob, der Temaniter, Schuchiter und Naamatiter, die in Hiob 2, Vers 11 erwähnt werden. Da heißt es, und die 3 Freunde Hiobs hörten all dieses Unglück, das über ihn gekommen war, und sie kamen jeder aus seinem Ort, Eliphas der Temaniter, und Bilder der Schuchiter und Zophar der Naamatiter. Und sie verabredeten sich miteinander zu kommen. Und so weiter. In Kapitel 32 wird ein weiteres Volk erwähnt. Hiob 32. Das sind die Busiter. Da heißt es in Vers 1, und jene 3 Männer hörten auf, Hiob zu antworten, weil er in seinen Augen gerecht war. Da entbrannte der Zorn Elihus, des Sohnes Barakeels, des Busitas, vom Geschlecht Ram. In Hiob 6 lesen wir etwas, wir haben das eben gesehen, von den Karawanen Temans und von den Reisezügen Shebas. Das heißt, es gab zur Zeit Hiobs also auch noch Nomadenvölker. Und dann gibt es noch 2 Gegenden in Kapitel 28, die werden Ophir oder auch das Volk von Ophir und eben auch als und das Land Äthiopien bezeichnet. Ophir ist sehr bekannt, es ist das Gold von Ophir. Wir wissen heute nicht genau, wo es lag, aber es muss eine Gegend gewesen sein, wo auch ein Volk lebte mit einem sehr großen Goldschatz oder Goldvorkommen. Das heißt also, im Buch Hiob werden tatsächlich verschiedene Völker erwähnt. Und die kleine Abschätzung da oben zeigt uns, dass das absolut möglich ist. So viele Menschen lebten zur Zeit Hiobs nach der Sintflut auf der Erde. Also auch das Ganze zeigt uns wieder, was dort im Buch Hiob steht, ist absolut plausibel. Und ich habe bei dem ersten Vortrag schon gezeigt, dass das Buch Hiob sehr alt ist. Aufgrund des Lebensalters von Hiob und so weiter und so fort, müssen wir es irgendwo in die Zeit zwischen Sintflut und Abraham, also ungefähr vielleicht 300 Jahre nach der Sintflut, einordnen. Hinzu kommt auch, dass wir im Buch Hiob nirgends das mosaische Gesetz haben. Die Regeln dieses Gesetzes werden überhaupt nicht angewendet, sondern es ist also noch eine Zeit vor Mose, bevor es dieses Gesetz gab. Und es gibt noch andere Hinweise, auch der älteste Götzendienst wird dort nur praktiziert und das ist das Anbeten von Gestirnen. Und es gibt noch andere Punkte, die uns eben zeigen, dass dieses Buch so alt ist. Aber noch einmal, das Ganze passt wunderbar harmonisch zusammen. Solche Völker muss es eben damals gegeben haben, auch von der Menge kommt es hin. So, jetzt wollen wir uns einen Teil von diesen Völkern ein klein wenig angucken. Und das ist dieser vierte Teil. Und wollen uns überlegen, was sie für eine geistliche Sprache haben. Was sie uns überhaupt geistlich zu sagen haben. Nämlich, dass diese Völker einen Vorbildcharakter haben. Vielleicht sollte ich noch kurz erwähnen, dass es drei unterschiedliche Dinge im Alten Testament gibt, wie ich das Alte Testament, ich sage mal, auf die heutige Zeit, auf mein Leben übertragen kann. Wir haben zum einen Vergleiche, wir haben zum anderen Symbole und wir haben als drittes Vorbilder. Ein Vergleich, ein Symbol und ein Vorbild ist nicht genau das Gleiche. Ein Vergleich, da wird die Anschaulichkeit oder Besonderheit einer Handlung, einer Sache oder einer Person dadurch betont oder beschrieben, dass etwas anderes daneben gestellt wird. Psalm 18, er macht meine Füße denen der Hirschkühe gleich. Da steht sogar das Wort vergleichen drinnen. Es leuchtet sicherlich jedem ein, dass die Füße dieses Schreibers nicht anschließen, wie die Füße einer Hirschkuh aussehen. Aber es geht natürlich darum, um einen Vergleich, eben was die Schnelligkeit der Füße dieser Hirschkuh betrifft. So sollen dann eben auch die Füße dieses Mannes sein, der diesen Psalm geschrieben hat und stellt mich hin auf meine Höhen. Oder im Neuen Testament, Matthäus 7, jeder nun, der irgend diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Ich habe hier kein Vorbild, ich habe auch kein Symbol, ich habe hier einen Vergleich. Das heißt, eine Sache wird einer anderen Sache daneben gestellt, um im Endeffekt eine Handlung oder einen Charakterzug oder wie auch immer besonders zu beschreiben. Das Zweite, was wir haben, das sind Symbole. Und ein Symbol ist etwas völlig anderes. Das ist ein Zeichen oder ein Sinnbild, was für etwas steht, was wir nicht direkt greifen können. Die Krone für das Königtum. Ja, du kannst das Königtum nicht anfassen. Du kannst das auch nicht direkt sehen. Aber die Krone wird als Symbol dafür hingestellt. Also etwas, was sichtbar, etwas, was sogar greifbar ist. Ein schönes Beispiel dafür ist in 4. Mose 24. Ich sehe ihn, das ist die vierte Prophetie von Bileam. Ich sehe ihn aber nicht jetzt, ich schaue ihn aber nicht nahe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Nicht wahr? Das Zepter ist ein Symbol für das Königtum. Und der Stern ist ein Symbol dafür, dass dieses Königtum noch kommen wird. Es spricht also von dem zweiten Kommen des Herrn Jesus, wenn er hier sein Königtum sichtbar auf dieser Erde aufrichten wird. Das ist ein Symbol. Und ein Symbol symbolisiert also etwas, erklärt uns damit etwas. Das Dritte, und das ist das, worauf es jetzt gleich ankommt, das ist die Sache des Vorbildes. Und das ist natürlich eine völlig andere Seite, denn ein Vorbild ist immer etwas, was man interpretieren muss. Und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, dass man nicht über das hinausgeht, was Gott uns auch durch das Vorbild zeigen möchte. Ja, man kann manchmal einige Dinge, ich sage mal, sehr, sehr strapazieren. Und da muss man anschließend viele, viele Klimmzüge machen, damit das Ganze überhaupt hinkommt. Um ein Vorbild zu verstehen, brauchen wir den Schlüssel, der es uns erklärt. Und der Schlüssel ist zum einen das Neue Testament. Ein Vorbild aus dem Alten Testament geht nie über die Lehre des Neuen Testamentes heraus. Und ein Vorbild des Alten Testamentes erschließt sich uns durch die Leitung des Heiligen Geistes. Ohne den Geist Gottes können wir die vorbildliche Sprache des Alten Testamentes nicht verstehen. Jeder kennt die Begebenheit aus 1. Mose 22 oder die meisten, wenn Abraham seinen Sohn Isaak opfert, dort auf dem Berg Moria. Es ist uns heute klar, dass das ein Vorbild ist auf Jesus Christus, der dort am Kreuz von Golgatha von seinem Gott gerichtet wurde. Das haben sogar schon die Gläubigen im Mittelalter verstanden. Obwohl das nirgends im Neuen Testament darauf direkt Bezug genommen wird. Aber durch Leitung des Geistes haben sie verstanden, dass das ein Vorbild ist auf das, was am Kreuz geschieht. Aber das gilt auch für bestimmte Handlungen oder Verhaltensweisen, die dann eben auch ein Vorbild für uns sind. Nicht wahr? Die Vorbilder sprechen nicht immer nur von Jesus Christus. Die Völker sprechen in der Regel nicht von Jesus Christus. Aber sie sind ein Vorbild, ich sag mal, für heutige Gefahren, die es gibt. Oder eben auch ein Vorbild für unser praktisches Leben. Diese Dinge aber sind als Vorbilder, da haben wir das Wort wieder, für uns geschehen. Damit wir nicht nach bösen Dingen begehren, wie auch jene begehrten. Alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Aus 1. Korinther 10, Vers 6 und 11. Also zwei Verse, die nicht direkt hintereinander stehen. Aber sie zeigen beide das Gleiche, dass das Alte Testament ein Buch ist voller Vorbilder, um uns praktische Lektionen zu geben. Und Vorbilder können sein Personen, Gegenstände, Orte, Ereignisse und Handlungen. Aber wie muss ich ein solches Vorbild verstehen? Und wie kann ich überhaupt die Bedeutung eines Vorbilds verstehen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Hier geht es um die Handlungen. Das heißt, ich sehe die Handlungen und aufgrund der Handlungen lerne ich, was ich tun soll oder was ich nicht tun soll. Denn ich sehe zum Beispiel während der Wüstenreise, wie Gott reagiert hat bei bestimmten Handlungen des Volkes. Und damit ist es ein Vorbild für mich. Damit lerne ich davon, wie ich mein Leben leben soll, dass es zur Ehre Gottes ist. Galater 4 ist eine andere Stelle. Sie weist klar auf den vorbildhaften Sinn der Personen Sarah, Hagar, Isaak und Ismael hin. In Galater 4, ich will das jetzt nicht alles lesen, vielleicht mal nur einen Vers daraus, der uns das zeigt. Da heißt in Vers 22, Abraham hatte zwei Söhne, einen von der Magd und einen von der Freien. Also einen von Hagar, einen von Sarah. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der aber von der Freien durch Verheißung, was einen bildlichen Sinn hat. Denn dies sind zwei Bündnisse, eins vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, welches Hagar ist. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien und so weiter. Da wird uns also erklärt, dass diese Personen direkt ein Vorbild sind für geistliche Belehrungen, die wir dann anschließend im Neuen Testament haben. Und eine der interessantesten Stellen ist sicherlich Hebräer 7, denn da wird uns gezeigt, dass nicht nur Melchisedek, der in 1. Mose 14 erwähnt wird, als Person ein Vorbild auf den Herrn Jesus ist, sondern schon aufgrund seines Namens. Das bedeutet also, wenn wir solche Vorbilder im Alten Testament verstehen wollen, da müssen wir uns ihre Handlungen angucken. Da müssen wir uns manchmal angucken, was sie sagen. Manchmal müssen wir uns die Bedeutung der Namen angucken und dann werden wir verstehen, wofür sie ein Vorbild sind. Das geht natürlich nicht ohne Leitung des Heiligen Geistes. Und darum ist es irgendwie auch vollkommen klar, dass Menschen ohne Gott, die keine lebendige Beziehung zu Gott haben, die deswegen auch nicht den Heiligen Geist besitzen, dass sie diese Vorbilder des Alten Testamentes überhaupt nicht verstehen können. Sondern man benötigt den Schlüssel, der das Ganze aufschließt. Wir finden also im Neuen Testament den Schlüssel, wie wir die Vorbilder anwenden können. Doch wir benötigen unbedingt den Heiligen Geist für das richtige Verständnis. Denn die Erklärung der Bildersprache ist nicht immer einfach. Und man muss vorsichtig sein, dass man nicht über das hinausgeht, was Gott uns dort auch wirklich zeigen möchte. Nun, ich muss noch einen wichtigen Punkt zeigen. Jetzt geht es ja um die Völker. Diese Völker an sich, die im Alten Testament erwähnt werden, die stehen nicht nur für irdische Völker mit einer irdischen Macht, sondern die zeigen uns auch, dass hinter diesen Völkern eine, ich sag mal, dämonische oder geistliche Mächte stehen. Ich will mal ein Beispiel anführen, ich habe es auch da oben hingeschrieben, in 2. Mose 12. Das ist sehr interessant, wenn es darum geht, dass das Volk Israel aus Ägypten befreit wird und dass der Pharao geschlagen wird. Dann sagt Gott zu Mose, es ist das Passa des Herrn und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und bis zu diesem Vers kennen viele diese Stelle. Aber damit ist noch nicht Schluss. Denn jetzt ergänzt Gott, und ich werde Gericht üben an allen Göttern Ägyptens. Das heißt, hier wird also gezeigt, dass hinter diesem Volk der Ägypter steht gleichzeitig eine Macht, in dem Falle sogar eine dämonische Macht, die Götter, die auch mit besiegt werden. Ich führe noch mal kurz die anderen Stellen an. 4. Mose 33. Vers 4. Als die Ägypter diejenigen begruben, die der Herr unter ihnen geschlagen hatte, alle Erstgeborenen, und der Herr hatte an ihren Göttern Gericht geübt. Noch eine Stelle, die darauf Bezug nimmt, aus 2. Samuel 7, Vers 23. Und wer ist wie dein Volk, wie Israel, die einzige Nation auf der Erde, die Gott hingegangen ist, sich zum Volk zu erlösen und um sich einen Namen zu machen und für sie so Großes zu tun und furchtbare Dinge für dein Land? Indem du vor deinem Volk, das du aus Ägypten erlöst hast, Nationen und ihre Götter vertriebst. So, und daran sehen wir, dass hinter diesen Völkern stehen auch noch dämonische Mächte. Stehen irgendwelche Götter hinter diesen Völkern. Und darum ist klar, dass das Ganze nicht nur eine praktische Bedeutung hat, sondern dass das Ganze auch eine geistliche Sprache hat und dass wir an den Völkern im Alten Testament lernen können, wie auch der Teufel versucht, uns von dem Weg Gottes abzuhalten. Und die nächste Stelle, die sehr, sehr klar ist, und das ist auch die letzte, die ich jetzt dazu anführe, das ist dann aus Daniel 10. Denn in Daniel 10 wird uns das ja ganz, ganz deutlich gezeigt. Ab Vers 30, da heißt es, aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und da ging es um eine dämonische Macht. Und die stand einem Engelfürsten entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, also ein Engelfürst, kam, um mir zu helfen. Und ich trug dort den Sieg davon bei den Königen von Persien. Und Vers 20 spricht dann später davon, von dem Fürst von Griechenland. Also noch einmal, hinter all diesen Völkern, die im Alten Testament erwähnt werden, steht nicht nur eine irdische Macht, sondern gleichzeitig auch irgendein Götze, ich will mal sagen, eine himmlische Macht, auch im negativen Sinn. Es spricht also auch von den dämonischen Geistern, die dahinter stehen. Und jetzt gucken wir uns das mal an 4, 5 Beispielen zum Schluss aus dem Buch Hiob an. Wir haben zum einen die Sabäer in Hiob 1, Vers 15. Das ist eine ganz, ganz schwierige Situation, weil es dieses hebräische Wort dreimal oder an 3 unterschiedlichen Bereichen im Alten Testament vorkommt. Das heißt, es bezieht sich auf 3 unterschiedliche Völker. In 1. Mose 10, Vers 7 bezieht es sich einmal auf einen Nachkommen Kusch aus dem Geschlecht Hams. In 1. Mose 10, Vers 18 ist es der Sohn Joktans aus dem Geschlecht Sems. Und drittens, 1. Mose 25, Vers 3 und auch 1. Chroniker, da bezieht es sich aus einem Nachkommen aus der Linie Abraham mit dem Kebsweib Ketura. So, das heißt also, es werden 3 völlig unterschiedliche Völker bezeichnet. Die beiden letzten wohnen in der Gegend von Midian. Midian ist ungefähr hier. Die einen wohnen ein bisschen nördlich, die anderen wohnen ein bisschen südlich davon. Das erste Volk, die Nachkommen von Kusch, die lebten irgendwo hier unten auf der südarabischen Halbinsel und davon haben sich tatsächlich die Sabäer abgeleitet, was man auch in nicht-biblischen Inschriften findet. Es spricht also sehr vieles dafür, dass diese Sabäer, die hier erwähnt werden, dass sie im Endeffekt aus diesem Gebiet stammen und dass sie dorthin gezogen sind, wo Hiob lebte, wo das genau war, weiß man ja gar nicht, und dass sie dort im Endeffekt Teile seines Besitzes, also die Rinder und die Esel, töteten. Das andere Volk, was wir haben, die Chaldäer, die kommen aus einer völlig anderen Gegend, die kommen aus dieser Gegend. Und auch dieser Name kommt schon sehr früh im ersten Buch Mose vor, in 1. Mose 11, in der Verbindung mit Abraham, dass er von Ur aus Chaldäer stammt. Das war ein Halbnomadenstamm. Später steht der Name für ganz Babylonien. Außerdem wird damit im Buch Daniel eine bestimmte Priesterklasse der Chaldäer bezeichnet, die sich mit Astrologie und Traumdeutung beschäftigt. Das passt natürlich sehr gut in die Zeit von Hiob, denn ich sagte schon, der älteste Götzendienst und der einzige, der im Buch Hiob praktiziert wird, ist im Endeffekt das Anbeten von Sterne, also Astrologie. So, das ist im Endeffekt der Götzendienst, der dort praktiziert wird. Na, vielleicht denken wir manchmal, wir haben damit nichts zu tun. Und im aufgeklärten 21. Jahrhundert, was haben wir mit diesen okkulten Praktiken zu tun? Nun, das ist mehr aktuell, als man denkt. Ja, ich war vor nicht langer Zeit, war ich im ICE und hatte ich noch eine Gehhilfe dabei, weil ich mich verletzt hatte. Und dann kam der Schaffner plötzlich da rein und sagte, die Türen in diesem Waggon, das war Waggon 14, funktionieren alle nicht. Sie müssen, wenn Sie aussteigen wollen, durchlaufen bis nach Waggon 12, da können Sie aussteigen. Da habe ich ihn gefragt, ich habe eine Gehhilfe, warum geht denn nicht Waggon 13? Guckte er mich völlig erstaunt an und sagte, Waggon 13 gibt es bei der Deutschen Bahn nicht. Wir sind schon ein bisschen abergläubig. Das ist doch sicherlich jeder hier, oder? Na, ich denke, es muss ja was sagen. Ich sage, wenn Sie das Wort aber streichen, haben Sie sicherlich recht, weil ich gläubig bin, aber eben an das, was die Bibel sagt. Und dann guckte er mich völlig erstaunt an und dann sprachen wir eine gewisse Zeit darüber und er vertrat immer mehr seine Meinung, dass die Zahl 13 wahnsinnig gefährlich ist und dass man sie deswegen auf alle Fälle meiden sollte. Dann hatte ich ihm am Ende gesagt, ich sage, wir können natürlich das Problem ganz einfach lösen. Sie überweisen mir Ihr 13. Monatsgehalt, dann sind Sie die Gefahr los und ich freue mich. Und dann hat er den Waggon verlassen und wir haben ihn auf der ganzen Fahrt nicht mehr gesehen. Aber das ist heutzutage so. Ja, wir denken vielleicht, was haben wir mit diesen alten Sachen zu tun? Das ist ein topaktuelles Problem. Die Leute, die glauben mehr an okkulte Dinge als an das, was in der Bibel steht. Und das bezieht sich schon hier auf die ältesten Völker, die es damals gibt. Und das ist der erste Götzendienst, der im Buch Hiob erwähnt wird. Und der durchzieht sich durch die gesamte Geschichte der Menschheit bis in die heutige Zeit. Das ist schon ein ganz ernster Punkt. So, was machen diese Sabäer und Chaldäer? Die nehmen zum einen, töten sie die Rinder und die Esel. Und Rinder und Esel sind ganz wichtige Krafttiere, Lasttiere oder Krafttiere für Lastarbeit, die man damals hatte. Und jetzt versteht man die geistliche Sprache, die dahinter steht. Sie nehmen sozusagen dem Hiob die Kraft. Und das ist etwas, was der Teufel heutzutage auch bei uns versucht. Er mag auch dafür Menschen nehmen, er mag da vielleicht Völker nehmen, die uns Angst machen, wo wir keinen Mut mehr haben, Christus zu bezeugen oder Christus zu bekennen. Diese Sabäer, die aus dieser Linie stammen, sie sprechen im Endeffekt, ich sag mal, von der weltlichen Macht, die versucht, uns die Kraft, uns den Mut zu nehmen, Christus treu nachzufolgen. Nochmal, Jeremia war so jemand, der plötzlich völlig allein da stand. Stell dir vor, du bist morgen der einzige Christ in Mülheim. Und überall, wo du versuchst, irgendwas von der Botschaft zu verkündigen, da lacht man dich aus und macht dir das Leben immens schwer. Und vielleicht kommen wir auch in so eine Situation, dass wir dann anfangen zu verzweifeln, dass wir dann anfangen, vielleicht auch zu klagen oder Gott anzuklagen, weil der Teufel uns die Kraft genommen hat. Und so versucht er das im Endeffekt auch hier in dem Leben von Hiob. Auch die Kamele sind natürlich Lasttiere, aber sie sind auch Reisetiere. Und Kamele sprechen immer von Sicherheit. Denn Kamele haben eine große Wasserreserve. Und sie können einen damit sicher durch die Wüste transportieren. Und das ist das Zweite, was der Teufel versucht, dass er versucht, uns die Sicherheit zu nehmen, indem er hier bei Hiob dafür sorgte, dass ihm die Kamele genommen wurden. Und wie viele Christen gibt es heute schon, die ihre Sicherheit verloren haben, die nicht mehr davon überzeugt sind, dass, wenn man sich einmal bekehrt hat, dass man dann nie mehr verloren gehen kann. Dass jemand, der ein Kind Gottes ist, dass er für alle Ewigkeiten ein Kind Gottes ist. Dass das wirklich wahr ist, was in Johannes 10 steht, ja, dass wir geborgen sind in der Hand des Vaters und dass uns nichts und niemand aus seiner Hand und dass uns nichts und niemand aus der Hand des Herrn Jesus rauben kann. Ja, das ist die List des Feindes, dass er uns diese Sicherheit nehmen möchte. So sprechen diese beiden Völker, die dort ganz am Anfang in Hiob 1 erwähnt werden, sie sprechen von der weltlichen und von der religiösen Macht, aber die das Ziel hat, uns die geistliche Kraft und die geistliche Sicherheit zu nehmen, dass wir im Endeffekt anfangen, Gott in Frage zu stellen, dass wir im Endeffekt kein Zeugnis mehr für Gott sein können und dass unser Christenleben immer mehr brach liegt und das von Aktivität und ich sag mal von Einsatz eigentlich gar nichts mehr zu sehen ist. Gehen wir etwas weiter noch zu den nächsten. Da haben wir diese drei Männer aus diesen drei Völkern, Eliphas den Temaniter, Bildad den Schuchiter und Zophar den Naamatiter. Und ich habe schon bei dem ersten vorhin erzählt, bei Eliphas, der verlässt sich nur auf seine Augen, auf all diese Dinge, die er mal irgendwann gesehen hat. Und all das, was er gesehen hat, das ist für ihn die Grundlage, wie er Gott versteht. So Menschen gibt es heute auch. Wir leben in einer rein naturalistischen Welt. Alles, was sie sehen, das gibt es. Alles, was sie anfassen können, das gibt es. Aber die Wunder der Bibel, die ich nicht naturwissenschaftlich erklären kann, die ich auch nicht unbedingt in dem Sinne anfassen kann, die gibt es natürlich nicht, weil das nicht in meine naturalistische Welt passt, weil das nicht in mein Sehen meines Auges passt. Nicht wahr? Die Argumente, die man bringt, das sind Argumente, die auf Lebenserfahrung aufbauen, Außerdem stand er mit größter Wahrscheinlichkeit mit okkulten Dingen in Verbindung. Ich will diesen Vers noch mal kurz lesen. Ich bin nämlich davon überzeugt, dass dieser Eliphas eine sehr, sehr fragwürdige Gestalt ist. Entweder lügt er oder er bauscht auf, um seine Aussagen wichtiger zu machen, oder er stand tatsächlich mit okkulten Dingen in Verbindung. Dort in Hiob 4, da lesen wir nämlich in Vers 14 oder Vers 13 schon: Und zu mir gelangte verstohlen ein Wort, und mein Ohr vernahm ein Geflüster davon. In Gedanken die Nachtgesichter hervorrufen, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt, kam Schauer über mich und Beben und durchschauerte alle meine Gebeine. Und ein Geist zog von meinem Angesicht vorüber, das Haar meines Leibes starrte empor. Da stand einer, ich erkannte sein Aussehen nicht, eine Gestalt war vor meinen Augen, ein Säuseln und eine Stimme hörte ich. Das klingt nicht so, dass er eine Offenbarung von Gott hat, sondern das klingt eher so, dass er mit okkulten Dingen in Verbindung stand. Und wahrscheinlich ist davon dieser Eliphas im Endeffekt ein Bild. Auf der einen Seite, der nur auf seine Augen, auf das Sichtbare vertraut. Und wenn er irgendwie eine spirituelle Verbindung hat, dann ist das über irgendeinen Götzen. Wie viele Menschen gibt es davon heutzutage, die wirklich nur das bei Gott akzeptieren, was man wirklich auch naturwissenschaftlich erklären kann. Auf der anderen Seite haben wir den Bildad. Und der Bildad ist jemand, der im Endeffekt sich nur auf das Wissen seiner Vorväter verlässt, ohne es irgendwie am Wort Gottes zu prüfen. Wie viele Menschen gibt es davon heute? Wie viele Menschen kamen schon zu mir, die sagten, in der Bibel sind viele Fehler. Und wenn ich dann sagte, nenn mir doch mal einen, dann brachten sie irgendein Zitat aus irgendeiner Illustrierten, ohne selbst jemals die Bibel gelesen zu haben. Sie vertrauen auf all das, was man irgendwo lesen kann oder was man lesen konnte. Ihr ganzes Wissen über Gott und über die Bibel haben sie nur von Nebenquellen, haben sich nie direkt mit dem Wort Gottes beschäftigt. Wie viele Christen gibt es heute, die noch nie die Bibel von vorne bis hinten gelesen haben, die sich nur auf das verlassen können, was sie mal irgendwo vielleicht gehört oder gelesen haben? Ich sage nicht, dass die Dinge falsch sind, die woanders geschrieben sind. Sie können gut richtig sein, aber um das prüfen und verstehen zu können, da reicht es nicht, auf das Wissen irgendwelcher alten Schriften zu bauen. Da muss die Bibel das Teil meines Lebens werden. Oder Zophar, der Letzte, man sieht, die Namen sind nicht so einfach zu übersetzen, der vertraut auf seinen gesunden Menschenverstand. Das sind Menschen, die nur von ihrem gesunden Verstand aus über Gott reden. Weißt du, das ist dann so, dann steht in einer Illustrierten, Gott ist tot. Das hat ihnen ihr gesunder Verstand gesagt, weil sie vielleicht keine Wunderhandlungen Gottes sahen. 4 Wochen später ist eine Katastrophe. Wieder wird der gesunde Verstand eingeschaltet. Gott, wo warst du? Das ist die Situation. Man verlässt sich nur auf seinen Verstand. Wie kann das sein, dass Gott Liebe ist, wenn es so viel Not und so viel Elend in dieser Welt gibt? Das ist die Sichtweise des gesunden Menschenverstandes. Er kann das nicht verstehen. Die Frage, Gott, wo warst du bei dem Erdbeben? Gott, wo warst du bei dem Attentat? Gott, wo warst du bei der Katastrophe? Das ist der gesunde Verstand, der sagt, dann kann es Gott ja nicht geben. Der Verstand, der sich auf die Bibel fußt, der wird sagen, Gott ist da. Und Gott war da am Kreuz von Golgatha. Dort, wo Gott für fremde Schuld gestorben ist und wo er uns den größten Liebesbeweis aller Zeiten gab. Aber dieser Mann hier ist ein Beispiel für solche, die nur auf ihren, Anführungszeichen, gesunden Menschenverstand vertrauen und nicht auf das, was wir in der Bibel im Wort Gottes finden. Das heißt, wir sehen in diesen drei Freunden, wie der natürliche Mensch zu seiner Weisheit kommt. Auf Dinge, die er gesehen hat in der Geschichte. Auf Dinge, die er irgendwo gehört hat, die man ihm erzählt hat. Oder auf der Grundlage seines gesunden Menschenverstandes. Aber was sagt die Bibel? Und diesen Vers muss ich noch lesen, dann komme ich noch zu dem letzten Beispiel aus dem Buch Hiob, aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 2. Da sagt Gott, dass man ganz anders Weisheit erlangen kann. Es heißt hier, Vers 7, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene, weil man sie nicht auf diese Weise bekommt und versteht. Die verborgene, die Gott vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit zuvor bestimmt hat, die keiner von den Fürsten dieses Zeitlaufs, kein Eliphas, kein Zophar, sie haben sie alle nicht erkannt auf diesem natürlichen Weg, die keiner von den Fürsten dieses Zeitlaufs erkannt hat. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen. Das ist hier Eliphas. Was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, was in keines und in keines Menschen Herz aufgekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat Gottes offenbart durch seinen Geist. Nicht wahr? Diese drei Männer hier, Eliphas, Bildad und Zophar, die sind ein Bild davon, wie man die Weisheit Gottes nicht erlangen kann. Sondern es gibt nur einen einzigen Weg. Und der führt über dieses Kreuz von Golgatha. Und darum führt Gott am Ende dieses Buches noch eine dritte Person ein, diesen Elihu, der aus einem Volk stammt, das Spott bedeutet übersetzt. Solche, die Gott gegenüber spotteten. Aber in diesem Volk gibt es einen einzigen Lichtblick und das ist dieser Elihu, mein Gott ist er. In diesem Volk der Spötter gibt es einen, der aus diesem Volk herausgerissen worden ist, dieser Elihu, der diesen wunderbaren Namen hat. Mein Gott ist er, mein persönlicher Gott, was so immens wichtig ist, diese persönliche Beziehung zu diesem Gott zu haben. Denn er baut nicht auf menschliche Weisheit, sondern auf Gottes Weisheit. Und damit steht er völlig konträr zu den drei anderen. Und ich habe eben schon einen Schlüsselvers angeführt von diesem Elihu. Von weit her, für jeden Dienst des Wortes, Gottes habe ich vergessen, ist es unbedingt nötig, dass wir unser Wissen über das Wort Gottes von weit her holen, wie Elihu das tat. Das ist im Endeffekt das, wovon dieser Elihu spricht. Die ersten drei Freunde sprechen von menschlicher Weisheit. Und deswegen können sie Hiob auch nicht helfen. Denn menschliche Weisheit kann die Wege Gottes nicht verstehen. Aber dieser Elihu, er spricht von göttlicher Weisheit. Er sieht die Situation aus der Sicht Gottes und deswegen hat er anschließend sein klares Urteil sowohl über Hiob als auch über die drei Freunde von Hiob. Er fällt absolut ausgewogene Worte. Nun schließen möchte ich mit diesem Bild, wo wir noch einmal diese wichtigen Worte von Elihu finden. Ich will mein Wissen von weit her holen und meinem Schöpfer Gerechtigkeit geben. Wer etwas von Gott verstehen möchte, wer etwas von der Bibel verstehen möchte, der muss diesen Charakter Elihus haben. Der muss dieses Wort erforschen. Der muss sich Zeit nehmen. Der muss dieses Wort unter Gebet lesen. Dann holt er von weit her, von den tiefsten Tiefen des Wortes Gottes, sein Wissen und seine Erkenntnis. Und dann hat er diesen Charakter von Elihu. Dann ist es eine geistliche Weisheit. Und dann kommt er zu dem Ergebnis, siehe, Gott handelt, erhaben in seiner Macht. Wer ist ein Lehrer wie er? Dann versteht man, dass wir uns alle tagtäglich in der Schule Gottes befinden. Und diese Schule Gottes, die kann uns über Berge führen, die kann uns auch durch Täler führen. Aber um das zu verstehen, und ich sage mal, um in solchen Situationen klarzukommen, da hilft uns nicht die Weisheit eines Eliphas oder eines Zophars. Da brauchen wir die Weisheit, die göttliche, die geistliche Weisheit eines Elihus. Man merkt, dass diese Personen nicht nur direkt zu Hiob sprechen, sondern dass sie auch eine geistliche Botschaft haben. Für dich und für mich, für unser Leben heute im 21. Jahrhundert. Ich will noch diesen Vers lesen aus Hiob 36, denn nach Vers 22 kommt noch ein Folgevers. Und dieser Folgevers ist so immens wichtig, den man aber auch nur praktizieren kann, wenn man diese Weisheit besitzt. Hiob 36, da heißt es in Vers 22 nochmal: Siehe, Gott handelt erhaben in seiner Macht. Wer ist ein Lehrer wie ihr? Wer hat ihm seinen Weg vorgeschrieben? Und wer dürfte sagen, du hast Unrecht getan? Nicht wahr, wenn ich diese Weisheit, diese göttliche Weisheit besitze und aus diesem Licht meine Lebensumstände sehe, dann setze ich Gott nicht auf die Anklagebank, sondern nehme ich Dinge, auch wenn ich sie nicht verstehen kann, aus der Hand Gottes an und versuche in den Lebensumständen, wo ich drin bin, ein Zeugnis zu sein und auch darin Gott zu ehren und zu verherrlichen. Und auch wenn das manchmal unendlich schwer ist. Wenn ich versuche, das mit menschlicher Weisheit zu verstehen, dann werde ich sicherlich Schiffbruch erleiden, weil ich durch diese Brille die Wege Gottes ganz sicherlich nicht verstehen kann und dann zu irgendwelchen falschen Schlussfolgerungen komme, wie das bei den drei Freunden andauernd der Fall gewesen ist. Also diese Völker oder diese Stämme, die dort im Buch Hiob erwähnt werden, sie haben nicht nur eine Bedeutung für Hiob, sie haben auch eine geistliche Bedeutung für unser Leben, auch heute noch im 21. Jahrhundert.